D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wow, Uli Hoeneß, das Comeback als Bayern-Präsident. Sebastian, du als ganz großer Fußballfan, geht okay oder moralisch nicht so fein?
Ich finde, es geht okay. Ich bin jetzt nicht überrascht. Ich finde es nicht so unmoralisch. Ein Mann, der FC Bayern zu einem Weltverein gemacht hat, seine Strafe abgesessen hat, der nichts anderes kennt als Fußball und das auch noch irgendwie ganz gut beherrscht, der wird wieder Präsident, höchstwahrscheinlich. Kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so vielleicht wie beim Papst. Er scheidet irgendwann demnächst nur aus dem Amt aus, wenn er auch aus dem Leben scheidet, der Uli.
Oh,
meine Hypothese.
Das ist deine These, okay. Ja, letzten Endes hat er es ja auch angekündigt. Ne? Damals hat er gesagt, ich gehe jetzt in den Knast, dann komme ich zurück, damit ich meinen Job wieder habe.
Ja, das war allen klar, auch Herrn Rummenigge schon. Ja.
Und eigentlich gilt ja auch, wenn jemand seine Haftstrafe abgesessen hat, dann ist alles wieder auf Anfang, als wäre da nie irgendeine Steuerhinterziehung gewesen. Jetzt kommt dieser Mann aber zurück in einen öffentlichen Posten und so richtig hart war die Strafe dazwischen ja auch nicht. Was der Philosoph Matthias Burchardt dazu sagt, ob das Hoeneß-Comeback moralisch verwerflich ist oder nicht, das gleich. Die Redaktionskonferenz am 8.8. mit dem Studio ist Sebastian Rahm.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Auch hallo.
D-Radio Wissen.
Uli Hoeneß, 30 Jahre lang Manager des FC Bayern München. Bayern-Präsident von 2009 bis 2014. Dann in Haft von Juni 2014 bis Februar 2016 wegen Steuerhinterziehung. Und jetzt im November 2016 bei der Jahreshauptversammlung des Vereins will er wieder Präsident werden. Und wird er wahrscheinlich auch. Ist es so, dass wenn jemand seine Strafe abgegolten hat, dass dann alles gut ist, alles auf Anfang, als wäre nie was gewesen, oder ist die Rückkehr unmoralisch nach so einer krassen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe? Philosoph Matthias Burchardt von der Uni Köln, ist das moralisch verwerflich?
Was sich hieran zeigt, ist eigentlich ein Missverhältnis zwischen der rechtlichen und der moralischen Frage. Im deutschen Gesetz gilt ja das Prinzip, dass derjenige, der seine Strafe verbüßt hat, danach wieder ein unbeschriebenes Blatt ist. Nur empfinden wir wahrscheinlich diese Strafe als unangemessen im Hinblick auf das Vergehen, was ihm angelastet wird. Wir sehen da sozusagen noch einen moralischen Schuldüberhang, der nicht abgegolten ist und haben wahrscheinlich jetzt Zweifel, dass diese Person überhaupt solche Ämter bekleiden sollte und sagen, naja, das ist noch nicht hinreichend abgebüßt. Und insofern kann ich verstehen, dass sich da Ressentiments und Unbehagen in der Öffentlichkeit regen.
Meinst du, dass wenn er jetzt 10 Jahre gesessen hätte und dann zurückgekommen wäre als Präsident, dann wäre es okay?
Ich denke schon, dass es okay ist, wobei ja hier das Moralische insofern noch nicht abgegolten ist, weil sowas wie Verzeihung nicht stattgefunden hat. Also die rechtliche Seite ist die eine und da finden wir manchmal, wenn die Strafe angemessen ist, halt auch eine moralische Genugtuung. Generell, finde ich, hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient und natürlich auch Uli Hoeneß. Ne? Und insofern finde ich es auch ein bisschen kleinkariert, wenn man jetzt auf ihm rumhackt und sagt, er darf nie wieder eine öffentliche Position bekleiden. Was allerdings erforderlich dafür wäre, dass die Öffentlichkeit ihm verzeiht, ist, dass er vielleicht ein paar Bedingungen erfüllt. Also das eine wäre, dass er seine Schuld anerkennt.
Das hat er ja getan damals.
Ja, dass er Reue zeigt.
Auch das hat er getan, oder?
Und dass er, weiß ich nicht. Vielleicht empfindet man das noch als unzureichend.
Ja, er hat und zumindest gesagt, ich gehe in den Knast und gehe nicht in Berufung.
Ne? Ja, okay, gut, auch das. Wobei das, glaube ich, jetzt ein bisschen Knastleid war, den er da hatte. Also ich weiß es nicht. Und dass er auch vielleicht auch hinreichend gesühnt hat. Und vielleicht ist das Moment der Sühne noch ein bisschen zu kurz gekommen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, dass man gesagt hat, ein bisschen mehr Abstinenz von öffentlichen Ämtern und so ein bisschen jetzt in der Jugendarbeit aktiv sein bei Bayern oder so wirklich ganz klein anfangen. Ich glaube, dann hätte man ihm leichter verziehen. Das ist so mein Eindruck. Andererseits ist meine Befürchtung, dass jetzt auch diese Häme oder dieses Unwohlsein aus einem nicht mal aus einem moralischen Prinzip her resultiert, sondern aus einem Bedürfnis nach Rache. Das ist ja das, was Menschen dann oft auch umtreibt, dass sie das Gefühl haben, dem muss jetzt auch ein Schaden entstehen und dem darf nie wieder gut gehen. Und das ist ziemlich niederträchtig und missbraucht vielleicht auch nur eine moralische Empörung, um sein eigenes Unzufriedensein mit der Welt jetzt an Uli Hoeneß auszuagieren.
Wobei ich finde, die Empörung ist doch eigentlich gar nicht so groß, weil wir Deutschen sind ja auch Weltmeister im Steuerhinterziehen. Bei Uli Hoeneß geht es natürlich um größere Beträge, weil er ja auch sehr, sehr viel mehr verdient als wir alle. Ist es nicht so, dass gerade in Bayern und bei Bayern München viele sagen, hohoho, na gut, den hat es halt erwischt, aber jetzt soll er wiederkommen.
Nee, also da wäre ich dann wiederum nicht so nachlässig. Steuerhinterziehung ist halt kein Kavaliersdelikt, wenn man das vergleicht mit der Aldi-Kassiererin, die den Pfandbon da eingelöst hat und ihren Job verloren hat und wahrscheinlich jetzt nicht Präsidentin von Bayern München wird.
Das stimmt.
Ja, da finde ich halt, Steuerhinterziehung richtet im hohen Maße volkswirtschaftlichen Schaden an. Das ist etwas, was in der moralischen Wahrnehmung der Öffentlichkeit gar nicht so richtig zur Geltung kommt, ja, würde ich sagen. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn jemand seine Strafe verbüßt hat, hat er auch das Recht, wieder öffentliche Ämter zu bekleiden und alles zu machen wie vorher. Nur, ich glaube, dass er, sagen wir mal, jetzt von der PR-Frage her, das hätte er noch etwas geschickter angehen können.
Ist das denn auch sowas wie, ja, Kompetenz schlägt Moral, weil er ja eigentlich seinen Job ganz gut macht und deswegen auch egal ist, was er so privat treibt, oder gäbe es moralische Verfehlungen, bei denen er niemals als Präsident zurückkehren könnte?
Hey, 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 jetzt begeben wir uns auf Glatteis.
Mord,
ich denke, Bereich
oder,
ja,
so.
Ja, oder Pädophilie oder andere,
ja,
Dinge, ich glaube, da gibt es sicherlich welche. Vielleicht auch, wenn er Tiere gequält hätte. Hm. Also da ist man ja in der moralischen Wahrnehmung auch sehr selektiv, was ja auch für den Philosophen unbefriedigend ist, weil man dann immer so ein bisschen emotionalisierter urteilt und dann vielleicht auch ein bisschen die Kategorien flöten gehen. Ich finde, das eine ist das Rechtliche, dass wer seine Strafe verbüßt hat, die Chance haben muss, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Das gilt auch für jeden anderen Verbrecher, dass man die Chance hat, dass das eben nicht die Person verbrennt, sondern dass es die Tat bestraft. Und wenn die Tat rechtlich bewältigt ist, dann ist die Person wieder als akzeptable Person in der Gesellschaft willkommen. Das ist ein rechtsstaatliches Prinzip, was ich für äußerst kostbar halte, und das möchte ich auch für Uli Hoeneß nicht außer Kraft setzen.
Du hast eben das Verzeihen angesprochen. Wie ist das, wenn man das nicht so gut kann, verzeihen? Kann man das lernen?
Also zunächst mal ist Verzeihen etwas, wovon wir alle leben. Wenn wir nicht von der Schuld, die wir auf uns geladen hätten, entbunden würden, würden wir uns nie wieder trauen, unser Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das kennen wir aus Kindertagen. Wenn uns was zu Bruch geht und die Eltern uns Vorwürfe machen, ist es sehr schön zu erfahren, wenn jemand dann sagt, du, pass auf, da ist dir was schiefgegangen, aber als Mensch nehmen wir dich, wie du bist, und wir mögen dich so, wie du bist. Und wenn man das selber mal erfahren hat, wird man von der großen Entlastung auch erzählen können, die es bedeutet, wenn ich etwas verziehen bekomme, und auch wissen, was es bedeutet, jemand anderen diese Last nehmen zu können. Verzeihen kann man lernen, und vielleicht sollte ich es auch lernen, um meiner selbst willen. Insofern ist ein bisschen Verzeihen und Großzügigkeit unter den Bedingungen, dass wir alle ja mehr oder weniger schuldbeladene Menschen sind, eher ein Zeichen von Humanität.
Philosoph Matthias Burchardt von der Uni Köln in die Radio Wissen. Er sagt, alles auf Anfang, wir müssen verzeihen können, damit unser Rechtsstaat funktioniert. Gilt auch für Uli Hoeneß.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Traum vieler Menschen ist es, nach Europa zu kommen, ne? Asyl zu beantragen und dann auch hier bleiben zu dürfen. Für einen Mann aus China war das wohl eher, naja, ein Albtraum möchte ich nicht sagen, aber so ähnlich, Sebastian Rams.
Ja, vor allem, weil die ganze Geschichte für einen 31-jährigen chinesischen Urlauber auch ziemlich unangenehm beginnt, denn er wird auf dem Flughafen hier in Stuttgart bestohlen, will den Diebstahl melden und landet am Ende im Flüchtlingsheim in Dülmen.
Mhm.
Denn leider konnte er kein Deutsch und kein Englisch und schrieb nicht eine Diebstahlanzeige, wie gedacht, sondern einen Asylantrag. Wo das passiert ist, weiß man nicht so genau. Man munkelt im Rathaus von Dülmen. In der Folge wurden ihm der Reisepass und Fingerabdrücke abgenommen und dafür bekam er seine Flüchtlingsdokumente in die Hand gedrückt.
Und wie ist es dann rausgekommen, dass der Mann eigentlich nur Urlaub machen wollte hier bei uns in Europa?
Einem Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, Christoph Schlütermann, und dem Leiter des Flüchtlingsheimes, Claudio Kolakow, dem fiel auf, dass der Mann für einen Flüchtling wohl viel zu gut gekleidet gewesen ist. Das hat sie stutzig gemacht. Die Angestellten im China-Restaurant in Dülmen, die gaben ihnen den Tipp, mit dem angeblichen Flüchtling mal Mandarin zu sprechen. Und gesagt, getan, hat sich Christoph Schlütermann dann eine passende Sprach-App runtergeladen, die aus dem Flüchtling letztendlich dann wieder einen Touristen gemacht hat. Fazit des Chinesen soll übrigens gewesen sein, also Europa habe er sich anders vorgestellt.
Mein Fazit ist, ein Chinese sieht nicht unbedingt immer so aus, wie wir uns einen Chinesen vorstellen, weil China ist riesig groß,
ja.
Ganz unterschiedliche Menschen. Muss man zweimal hingucken oder vielleicht einfach mal versuchen, es miteinander reden oder so.
Ja, Sprach-App sei Dank.
Sebastian Rams.
Leben.
Dankeschön.
Die Radio Wissen.
Von einem etwas verirrten Chinesen zu einem müden Japaner. Kaiser Akihito will offenbar runter von seinem Chrysanthementhron. Der japanische Tenno, so heißt der Kaiser dort, ist 82 Jahre alt und er sagt, oh, so richtig leicht fällt ihm das Herrschen nicht mehr.
Mit mehr als 80 Jahren spüre ich von Zeit zu Zeit Einschränkungen, vor allem was meine körperliche Leistungsfähigkeit betrifft. In den vergangenen Jahren habe ich über meine Zeit als Kaiser nachgedacht und über meine Rolle und meine Pflichten in der Zukunft. Ich habe mich gefragt, ob ich meinen Aufgaben in gleicher Weise gerecht werden kann wie bisher und was das Beste wäre für mein Land, mein Volk und meine Nachfolger in der kaiserlichen Familie.
Tja, was wäre das Beste? So richtig gesagt, dass er nicht mehr Kaiser sein will, hat Akihito das nicht, aber er hat es ja japanisch sehr vornehm angedeutet. Und das ist schon ein ziemlicher Kracher, denn eigentlich sterben japanische Kaiser auf dem Thron. Seit 200 Jahren ist das so. Die japanische Nachkriegsverfassung erlaubt auch gar keinen vorzeitigen Rücktritt. Da dem Kaiser aber auch keine politischen Äußerungen und Handlungen erlaubt sind, hat er jetzt wohl so zwischen den Zeilen gesprochen bei einer Fernsehansprache. Und auch das ist ungewöhnlich. Eine Fernsehansprache gab es von ihm erst einmal nach der Atomkatastrophe im März 2011. Ein Nachfolger für Akihito gäbe es jedenfalls, Kronprinz Naruhito. Der könnte bereits also zu Lebzeiten seines Vaters den Thron besteigen, wenn das denn alles klappt. Er ist aber auch schon 56, damit wohl auch alt genug, um das Amt zu übernehmen. Und jetzt ist die Frage, was sagt die Regierung dazu? Ministerpräsident Shinzo Abe hat jedenfalls direkt reagiert.
Er nehme die Äußerungen des Kaisers ernst, sagte der Regierungschef. Man müsse darüber nachdenken, was angesichts des Alters getan werden könnte.
Ja, auch ganz schön zurückhaltend, sowohl der Kaiser als auch der Ministerpräsident. Fast 86% der Japaner sind übrigens laut einer Umfrage dafür, dass die Gesetze geändert werden und der Kaiser vorzeitig zurücktreten kann. So wie zum Beispiel diese Lehrerin hier.
Als japanische Staatsbürgerin akzeptiere ich die Gefühle des Tenno und wünsche ihm, dass er mit Kaiserin Michiko noch lange Zeit wohl und gesund bleibt.
Der Tenno, der japanische Kaiser, Rente mit 82, er ist müde. Bin mal gespannt, wann das in Deutschland eingeführt wird, Sebastian. Rente mit 82 blüht uns ja wahrscheinlich auch irgendwann.
Ja, 82 würde ich jetzt fast schon unterschreiben, ich würde das geht noch weiter hoch.
Aber er, der würde sich wahrscheinlich jetzt mal langsam einfordern. Insgeheim wünscht er sich, dass er abtreten kann, ohne zu sterben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das komplette russische Team ist von den Spielen in Rio ausgeschlossen, wegen Dopingverdachts. Moment, es geht nicht um die Olympischen Spiele, sondern um die Paralympischen Spiele Mitte September. IPC-Präsident Sir Philip Craven gestern bei einer Pressekonferenz.
The Russian Paralympic Committee is currently.
Das russische Paralympische Komitee ist derzeit nicht in der Lage, dem Anti-Doping-Code zu entsprechen, so wie es als Mitglied bei uns Pflicht ist. Deshalb wird Russland bis auf Weiteres suspendiert und kann mit seinen Athleten auch nicht an den Paralympics teilnehmen.
Das IPC hat also anders entschieden als das IOC. Bei den nicht behinderten russischen Sportlern gibt es Einzelfallentscheidungen. Jochen Läufgens, Sportpolitik-Experte beim WDR. Was sagst du, richtige Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees?
Ja, absolut richtige Entscheidung. Eigentlich einzige nachvollziehbare Entscheidung des Paralympischen Komitees. Und es war nicht nur die richtige Entscheidung, die einem Respekt abnötigt, sondern tatsächlich auch die Kommunikation dieser Entscheidung. Also der angesprochene Sir Philip Craven, also der Thomas Bach des Paralympischen Komitees, der Präsident dort, hat in beeindruckender Detailfülle dargelegt, warum man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Er hat sich vor klaren Worten nicht gescheut. Er hat gesagt, er empfindet Ekel für diese Entscheidung der Russen, Staatsdoping auch im paralympischen Bereich anzuwenden. Und deswegen war das konsequent.
Aber das IOC, das hätte doch eigentlich dann auch so entscheiden müssen, weil die Argumente sind dort die gleichen. Die Dopingregeln sind auch für Sportler mit und ohne Behinderung gleich oder etwa nicht?
Die Dopingregeln sind die gleichen. Ja. Die juristische Grundlage ist die gleiche, also die Sportsgerichtbarkeit ist die gleiche. Die Grundlage, auf der diese Sperre überhaupt erfolgt ist, ist die gleiche, nämlich der sogenannte McLaren Report, also der Report der Welt-Anti-Doping-Agentur, die ja aufräumen sollte bzw. ermitteln sollte in Russland. Gleicher Report, gleiche Zeilen, gleiche Grundlage, gänzlich unterschiedliche Entscheidung. Und da muss man sich schon fragen, wieso ist so eine Entscheidung denn dann da anders getroffen worden? Und wenn man sich die Finanzen der beiden Organisationen mal anschaut, dann ist es so, dass Thomas Bach, also der IOC-Präsident, in den Jahren, seitdem er an der Macht ist im IOC, seitdem er der Präsident ist 2013, Marketingverträge in niedriger zweistelliger Milliardenhöhe abgeschlossen hat, während das Internationale Paralympische Komitee gerade mal mit einem sehr kleinen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr auskommen muss. Also da ist eine riesengroße Differenz zwischen den beiden. Und deswegen gibt es dort wahrscheinlich auch ganz andere Abhängigkeiten. Also ein Thomas Bach scheint deutlich abhängiger zu sein von so einer Sportgroßmacht Russland, generell von einer Großmacht Russland.
Das Geld wird halt eben nun mal bei den Olympischen Spielen verdient und nicht bei den Paralympischen Spielen. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ist die Entscheidung des IPC nicht eigentlich echt ungerecht den russischen Paralympioniken gegenüber?
Naja, das ist ja auch so ein bisschen das, was Thomas Bach sagt für die Olympischen Spiele. Also es wäre dort ja auch den angeblich sauberen russischen Sportlern unfair gegenüber, wenn man sie komplett ausschließen würde. Aber das hat ja mehrere Ebenen. Zum einen ist es ja so, dass das IOC oder das IPC nicht nur Fürsorge hat für die russischen Sportler, sondern auch für die Gegner, also für alle Sportler. Und genauso unfair ist es, wenn man diese Sportler gegen Sportler antreten lässt, die nachweislich in einem Dopingsystem verhaftet waren. Und zum anderen hätte es dann ja möglicherweise, wenn es wirklich nur darum dem IOC gegangen wäre, Sportler nicht auszuschließen, noch eine andere Möglichkeit gegeben. Man hätte sie unter neutraler Flagge starten lassen können. Das passiert gerade bei den Olympischen Spielen mit den Kuwaitis. Mhm. Das hat man aber nicht getan. Man wollte explizit diese russische Fahne bei den Olympischen Spielen wehen lassen.
Gehen wir doch mal weiter. Was bedeutet denn die Entscheidung für die Konkurrenz, also für die Paralympioniken aus den anderen Ländern und vielleicht auch für ihre Chancen?
Die Chancen werden sich, da muss man kein Zyniker sein, verbessern. Also wenn man sich den Medaillenspiegel der letzten Olympischen Spiele in Sotschi anschaut, dort haben die Russen 80 Medaillen geholt, die nächstbeste Nation 25. Das ist eine riesengroße Kluft. Und die Chancen für viele Sportler werden dadurch sehr wahrscheinlich besser. Die Chancen auf sauberere Spiele werden dadurch sehr wahrscheinlich besser. Die Chancen auf saubere Spiele, die gibt es wahrscheinlich nicht.
Gibt es denn jetzt seit gestern viele Reaktionen?
Es gibt Reaktionen, die ganz interessant sind. Es gibt Reaktionen aus den Fachverbänden, hauptsächlich aber aus der olympischen, also nicht der paralympischen Welt. Dort gibt es nämlich jetzt beispielsweise die internationalen Bogenschützen, die diese Entscheidung des Paralympischen Komitees massiv kritisieren. Das heißt, dort scheint also jetzt der Grabenkampf weiterzugehen und es hat so ein bisschen den Anschein, als ob das IOC jetzt und andere oder das andere vorgeschickt werden, um diese Entscheidung zu kritisieren und möglicherweise daran nochmal zu rühren.
So ganz ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen. Der russische Sportminister will vor den internationalen Sportgerichtshof ziehen. Hat er da überhaupt irgendeine Chance?
Er hat dort möglicherweise eine Chance. Allerdings wird der KAS, also der Internationale Sportgerichtshof, die IOC-Entscheidung wiederum sehr wahrscheinlich nicht als Präzedenz werten, sodass man mit dieser Begründung zum Beispiel schon mal keinen Erfolg hätte. Deswegen, es ist nicht auszuschließen, dass der KAS da etwas ändert, aber die Chancen sind gering. Aber sie sind nicht unmöglich.
Jochen Läufgens, Sportpolitik-Experte vom WDR, zu den russischen Paralympioniken, die nicht mitspielen dürfen bei den Paralympics.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir alle sind uns dessen bewusst und wir schaffen es trotzdem nicht, ja, mal konsequent für längere Zeit die Finger vom Smartphone zu lassen. Der Spiegel hat am Samstag mit dem Thema aufgemacht und wir haben hier bei Die Radio Wissen heute Morgen bei Hielscher oder Hase von einem Pub berichtet, wo tatsächlich keine WhatsApp-Nachrichten mehr geschrieben werden können, wo niemand mehr mal kurz bei Facebook gucken kann, was da so los ist. Also Smartphone als Unterhaltungskiller ist passé in diesem Pub. Wo ist die Bar, Sebastian?
Im südenglischen Sussex und der Besitzer Steve Tyler hat die Wände seiner Bar sogar mit, oder du sagtest Pub, es ist richtigerweise ein Pub, ne? Genau.
Bar, aber ein Pub ist auch eine Bar.
Ja, kann man beides sagen, oder?
Ja, ich glaube auch. Ja.
Auf jeden Fall hat er sie mit Alufolie tapeziert und Kupferdraht in die Decke eingezogen, um eben die Handystrahlen abzuschirmen. Also das heißt, du kannst ruhig noch eine Nachricht schreiben, du kannst sie halt nur nicht mehr abschicken. Du darfst dein Smartphone noch mit reinnehmen in den Pub, das ist kein Problem. Ja, und ein WLAN-Router, der ist tabu. Auf einem Schild steht, no Wi-Fi, no Signal, just friends. Und das sagt Steve Tyler zur Begründung.
I've been in the pub industry for a long time and progressively it's become less and less social and more antisocial. People don't meet so many new people, they don't interact so much. And it's almost recently become a burden to the bar. I think the bars are losing business because of it.
Unterstützung bekommt Steve vom MIT in Cambridge. Die Wissenschaftler dort sagen unter anderem, ist ein Smartphone bei einem Gespräch anwesend, ist die Verbindung zwischen den Gesprächspartnern schwächer, die Empathie ist reduziert, es wird weniger über Emotionen gesprochen.
Gab es denn zu diesem Thema Reaktionen bei uns in unseren sozialen Netzwerken?
Ja, Sabine Kaldun sagt auf Facebook, in guten Restaurants und Clubs daddelt man nicht. Ist doch gut so. Wolfram Toreburg findet Smalltalk allerdings schlimmer als Smartphones und schreibt, bevor ich mir sinnlos die Zeit vertreiben muss, indem ich mit Menschen kommunizieren, acker anhören muss, was für ein Shishi und Mainstream-Scheiß gerade en vogue ist, dadurch lieber Smartphone. Ähnlich sieht das Fafu Sun. Sie meint, finde ich nicht gut. Eine Bar soll mir bitte auch nicht noch Vorschriften machen, wie ich meine Zeit da zu verbringen habe. Was, wenn meine Vorstellung von Entspannung ein bisschen daddeln am Handy ist? Was, wenn ich auf Freunde warte und ihnen den Weg erklären muss? Muss ich da tatsächlich mein Getränk stehen lassen und raus aus der Bar? Willkommen in der Moderne. Handys sind nichts Böses.
Hat sie aber auch mit Recht, ne? Also wenn ich warten muss in einem Restaurant oder in einer Bar, dann muss ich ein Handy in der Hand haben.
Da muss ich jetzt raus und nehmen die Raucher.
Oder was zu lesen mitbringen.
Boah.
Oder ein Gameboy.
Gameboy, ja. Tetris, finde ich gut.
Letztens musste ich wo warten, da lag ein Gameboy, habe ich Tetris gespielt.
Hast du mit nach Hause genommen?
Nee, der lag da. Der war so für die Wartenden, mein Handy-Displays gesprungen und dann hatten die da ein Gameboy liegen.
Das hätte ich gerne beim Arzt demnächst. Super.
Schön. Lass das Handy mal zu Hause oder nimm's mit. Mir egal.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie schreibt man eigentlich Jubiläum? Vollkommen korrekt, genau. Jubiläum. Ist einfach. Hier ist die Radio Wissen. Es ist 20 Jahre her, dass bei uns die Rechtschreibreform in Kraft getreten ist. Es ist das Jubiläum und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was damals alles reformiert wurde. Ich schreibe halt so, wie Word sagt, dass es richtig ist.
Das reicht dir. Ja.
Aber ich weiß, es wurde und es wird auch immer noch gemeckert und gezetert über die Unsinnigkeit der Reform. Jetzt sagen Wissenschaftler, dass die Kritiker mit ihrer Einschätzung wohl gar nicht so falsch liegen, Sebastian aus dem die Radio Wissen Team. Welche neuen Erkenntnisse gibt es denn in Bezug auf die Rechtschreibreform?
Ja, der Sprachwissenschaftler Uwe Grund hat in seiner aktuellen Arbeit schulische Rechtschreibleistungen vor und nach der Rechtschreibreform untersucht, wie es um die Rechtschreibung an unseren Schulen im Vergleich zu den 1970er Jahren bestellt ist. Und das ist dabei herausgekommen.
Im Vergleich zu früher ist mir aufgefallen, dass gerade in den zentralen Rechtschreibbereichen, also Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung und sogar S-Schreibung, die Fehlerquoten höher sind als vor der Reform.
Also mit S-Schreibung meint er das mit einem oder zwei S nochmal zur Erklärung. Insgesamt betreffen 75% der Fehler in den Vergleichsarbeiten, die durchgeführt wurden, die drei gerade genannten wichtigsten Bereiche der Rechtschreibreform. Und die Schüler der heutigen Klasse 5 bis 7 machen im Durchschnitt 7 Fehler. Vor 40 Jahren waren es nur 4 Fehler, also 3 mehr.
Aber die Schüler sind doch der deutschen Sprache noch mächtig, oder nicht?
Naja, laut Uwe Grund verfügt jeder zweite Schüler, der die 9. Klasse in Deutschland besucht, nur über nicht ausreichende Rechtschreibkenntnisse. Und über die Gründe sagt er Folgendes.
Die Ursachen liegen im Wesentlichen im Regelwerk selber. Das Regelwerk trifft zum Teil Vorschriften, die gegen das Sprachgefühl verstoßen. Zum Teil sind es ungrammatische Formulierungen, die dort abgesegnet werden. Und zum Teil sind es Regelungen, die vom Unterrichtenden und Lehrenden sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sind.
So ist ein Problem laut Uwe Grund auch, dass immer wieder neue Bestimmungen für die Getrennt- und Zusammenschreibung auftauchen, die mehr verwirren als aufklären.
Da muss ich ja zugeben, da habe ich auch das ein oder andere Mal so kleine Schwierigkeiten. Wie geht's denn richtig?
Also um da auf der sicheren Seite zu sein, habe ich heute bei der Redaktion des Duden Verlags angerufen und mit der Leiterin der Duden Redaktion Katrin Kunkel-Rasum gesprochen. 1996 wurde bei der Einführung der Rechtschreibreform ja entschieden, dass zwei Verben immer, ohne Ausnahme, getrennt geschrieben werden. Doch dann kam es ein paar Jahre später zu einer Feinjustierung der Rechtschreibreform und seitdem gilt...
Inzwischen lautet die Regel eben wieder ein bisschen anders. Und danach kann man je nach wörtlicher oder übertragener Bedeutung getrennt oder zusammenschreiben. Also da muss man jetzt schon wieder genauer hingucken. Das Sitzenbleiben, auf dem Stuhl sitzen bleiben, wird immer getrennt geschrieben. Aber wenn Sie sagen wollen, in der Schule sitzen bleiben, dann können Sie zusammen oder getrennt schreiben.
Na, Ralf, alles klar, oder?
Ja.
Du musst natürlich wissen. Ne? Du musst ja immer ein bisschen sehr aktiv mitdenken. Also ob diese neue Regelung der Rechtschreibreform das Ganze jetzt vereinfacht hat, muss die, würde ich mal sagen, persönliche Rechtschreibprüfung bei jedem Einzelnen von uns zeigen.
Wie erklärt denn der Duden Verlag, dass die Leistungen bei der Rechtschreibung anscheinend immer weiter abnehmen bei den Schülern?
Auch die Leiterin der Duden-Redaktion, eben Katrin Kunkel-Rasum, bringt da, wie auch Uwe Grund vorhin, schon das Klassenzimmer ins Spiel.
Ich denke, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gründen, aber unter anderem auch den, dass wir natürlich zum Teil eine andere Schülerschaft haben. Also wir haben ja auch viele Schüler, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Ich gehe davon aus, dass das auch Konsequenzen auf den Rechtschreibunterricht hat. Zum anderen ist es aber nach meiner Wahrnehmung so, dass Rechtschreibunterricht in der Schule als Kompetenz nicht mehr die Rolle spielt, die er vielleicht in den 70er Jahren eben noch hatte. Darauf bezieht sich ja die Studie, auf diesen Vergleich zu den 70er Jahren. Heute kommt es doch sehr stark darauf an, dass Schüler eben im Deutschunterricht zum Beispiel das Präsentieren lernen. Das beginnt in der ersten Klasse, dass sie Buchvorstellungen machen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Dinge, die zu Ungunsten in diesem Falle natürlich des Rechtschreibunterrichts jetzt eine größere Rolle spielen.
Und es ist, glaube ich, auch immer schwer für Lehrer, ich möchte die Lehrer kurz in Schutz nehmen, es ist, glaube ich, immer schwer für Lehrer, auch was beizubringen, wo Schüler überhaupt gar keinen Sinn mehr darin sehen, weil letzten Endes, sie werden in Zukunft nicht mehr mit einem Stift schreiben, tun wir alle nicht. Wann habe ich das letzte Mal einen Stift in der Hand gehabt? So, das heißt, ich schreibe mit dem Computer, der macht Hinweise darauf, wenn ich was falsch schreibe, oder mein Handy korrigiert automatisch, oder ich diktiere in mein Handy und dann ist richtig.
Aber sich ganz auf Technik verlassen kann ja nicht der Stein der Weisen
sein. Natürlich nicht, aber es ist bei den Schülern, glaube ich, tatsächlich so, dass sie denken, für was brauche ich den Mist?
Dann habe ich jetzt eine abgefahrene Idee. Wir machen den abgeschirmten Papp ins Klassenzimmer, Smartphones raus und Tablets und dann wird nur noch Stifte raus, Klassenarbeit.
Beste Idee aller Zeiten. Sebastian Rahms, Rechtschreibreform hat das Jubiläum, 20 Jahre alt und immer noch in der Kritik.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Diese Studie dürfte Donald Trump eher nicht so gut gefallen. Eine italienische Forscherin hat herausgefunden, es bringt Politikern im Wahlkampf keine Stimmen, wenn sie ihren Gegner beleidigen oder scharf angreifen. Im Gegenteil, sie wirken glaubwürdiger, wenn sie dem Gegenkandidaten schmeicheln und die Wähler stimmen dann eher für sie. Als Probanden für ihre Untersuchung hat die Wissenschaftlerin gut 90 italienische Studenten genommen. Sie bekamen einen Ausschnitt aus der Rede eines fiktiven Politikers zu lesen, mal mit einem positiven Satz über den Gegner, mal ohne. In der Rede ging es um das Verhältnis zwischen jungen Menschen und der Politik. Bei der einen Hälfte wurde der Satz hinzugefügt: Ich glaube, mein Mitbewerber ist ein aufrechter und kluger Mensch. Deshalb wird er mir zustimmen, dass wir die Situation verbessern müssen. Nach diesem Kompliment bewerteten die Studenten den fiktiven Politiker positiver und wollten ihn eher wählen. Die Forscherin schließt daraus, Negative Campaigning ist gerade in den USA weit verbreitet. Dabei bringt es Politikern gar nichts, wenn sie wie Trump so richtig auf den Gegner abhaten. Sie sollten also lieber über Positive Campaigning nachdenken. El Niño ist schuld. Das Wetterphänomen hat schwere Schäden an den Korallenriffen vor den Malediven verursacht. Die Internationale Naturschutzunion sagt, ungefähr 60% der Korallen vor dem Inselstaat sind ausgebleicht. An manchen Stellen sind es sogar schon 90%. Korallenbleiche, das heißt, die Nesseltiere verlieren ihre Farbe, weil eine bestimmte Mikroalge sie verlässt. Das passiert, wenn das Wasser zu warm wird. Vor den Malediven waren es dieses Jahr wegen El Niño manchmal mehr als 30 Grad. Die Korallen brauchen die Alge für die Photosynthese. Sie sind während einer Bleiche noch nicht sofort tot, aber sehr schwach. Wie lange sie überleben und sich vielleicht sogar regenerieren können, hängt von der Art ab. Im Frühling ist bekannt geworden, am Great Barrier Reef in Australien sind schon mehr als ein Drittel der Korallen tot. Wer schneller schwimmen will, sollte sich gut zuhören. Klangforscher der Uni Bielefeld haben zusammen mit Forschern der Uni Pisa ein Schwimmtraining entwickelt, das auf Geräuschen basiert. Die Sportler tragen dabei im Wasser Handschuhe mit Sensoren, die den Druck der Strömung auf den Körper an einem Computer weitergeben. Eine Software wandelt den Druck dann in Töne um. Sonifikation nennt man das. Und diesen Sound kriegt der Schwimmer in Echtzeit aufs Ohr. Im Test mit echten Profis stellte sich laut Forschern heraus, die Schwimmer konnten ihre Leistung im Training verbessern. Denn wenn sich die Bewegung des Körpers verändert, verändert sich da auch der Ton auf dem Ohr. Das brachte den Schwimmern neben Sehen und Spüren eine zusätzliche hörbare Orientierung, die ihre Bewegung verbesserte.
D-Radio Wissen.
Oh Gott, uns fällt der Himmel auf den Kopf. 19.36 Uhr ist es. Hier ist D-Radio Wissen. Sternschnuppenzeit momentan. Es ist August, es ist Perseidenzeit und besorgniserregend an diesem Naturspektakel ist eigentlich nur eins. Obwohl es jedes Jahr im August stattfindet, ist das Wissen rund um die astronomischen Glühwürmchen erschreckend schmal. Uns auf den Kopf fallen werden sie nicht. Stefan Beuting mit dem Versuch, das mal ganz anschaulich zu erklären, damit wir auch im nächsten August noch ungefähr Bescheid wissen über die Perseiden.
Wenn ihr euch was wünschen dürftet, was wäre das?
Sofort jetzt.
Schönes Wetter.
Gute Antworten auf jede Frage zu haben.
Ich würde mir Zeit wünschen.
Und ein Meer vor der Tür. Anstatt des Grüngürtels ein Meer, bitte.
Ein paar andere wünschen sich noch, dass sie ihr Studium gut auf die Reihe bekommen oder einfach nicht interviewt zu werden. Zumindest letzter Wunsch ging dann direkt in Erfüllung. Das mit dem Wünschen klappt also. Die erste und vielleicht wichtigste Aufwärmübung zum Sternschnuppen gucken. Check. Aber was ist mit dem Grundwissen über Meteore?
Aus dem Stand, keine Ahnung.
Warum wir gerade ab der zweiten Augustwoche so viele sehen?
Oh Gott, wahrscheinlich hängt es ein bisschen mit der Erdrotation oder so zusammen, weiß ich jetzt nicht.
Fast. Und woher der Name Schnuppe kommt?
Nein. Doch, oh Gott, ich hab's irgendwo gelesen.
Okay, da gibt's was zu tun. Wollen wir mal.
Sternschnuppen sind den meisten Leuten ein Begriff. Dass der August der Sternschnuppenmonat ist, wissen auch viele. Dass sie Perseiden heißen, wissen schon sehr viel weniger.
Auch wenn Susanne Hüttemeister, Astronomin und Leiterin des Bochumer Planetariums, das nun schon einige Male in den vergangenen Jahren erklärt hat, meistens kommen dann im nächsten August wieder die gleichen Fragen. Wie zum Beispiel die, warum diese Schnuppen Perseiden heißen. Susanne Hüttemeister hat sich ein paar passende Bilder zurechtgelegt. Die Perseiden zum Beispiel scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen. Das sei aber nur eine optische Täuschung. Die funktioniert so.
Der Effekt ist derselbe, wie wenn Sie durch einen Schneeschauer fahren im Winter. Dann haben Sie den Eindruck, dass die Schneeflocken alle von einem Punkt direkt vor Ihnen auf Sie zugeflogen kommen.
Vergleichbar dem Schnee rasen wir also mit der Erde durch den Perseidengürtel. Wie das Auto durchs Gestöber.
Und deswegen heißen sie Perseiden. Das ist eigentlich die Flugrichtung der Erde in dem Moment.
Wir sausen durch den Weltraum und sammeln dabei den Staub des Kometen Swift-Tuttle auf. Staub, der da schon einige Zeit liegt. Swift-Tuttle braucht nämlich für einen Bahnumlauf immerhin 130 Jahre.
So ein Kometenkern ist mehrere Kilometer groß. Und der verliert nicht auf der ganzen Strecke was, sondern nur, wenn er in der Nähe der Sonne ist.
Dann steigt die Oberflächentemperatur und aus dem lockeren Staub-Eisbrocken werden kleine Teilchen rausgelöst. Und dann?
Es hat wahrscheinlich mit ganz viel Licht und Materie zu tun.
Ich denke, der Schweif, der sichtbar ist, das ist einfach eine Reflexion der Sonne, schätze ich.
Und zwar ist es nämlich so, dass verschiedene Gesteinsteile einfach die Erdoberfläche treffen, also die Atmosphäre. Wie wenn man zum Beispiel landet und mit dem Reifen dann so auf den Boden schürft, da entstehen ja auch so Funken. Nicht? Nein, das war die falsche Erklärung.
Richtig ist, die kleinen Staubteilchen, die kleinsten haben Durchmesser von nur wenigen Millimetern, die größten gerade Kirschkernformat, diese kleinsten Staubteilchen kommen dann mit einer irren Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre.
60 Kilometer pro Sekunde ist ziemlich schnell, das verglüht. Und das, was dann leuchtet, ist halt noch nicht mal der Staubbrocken, sondern die erhitzte Luft.
Kleine Kometenteilchen, großartiges Naturschauspiel. Und das Ganze passiert immer dann, wenn die Erde im August durch den Staubgürtel von Swift-Tuttle fliegt. Dass das in diesem Jahr besonders spektakulär werden könnte, liegt daran, dass es immer wieder kleine Abweichungen in den Staubbahnkreuzungen gibt. Abhängig davon, wie Umlaufbahn, Tag- und Nachtzeiten und Mondphasen zusammenspielen. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag ist so eine, die besonders prall werden könnte.
Bei Vollmond ist natürlich weniger gut, weil der Mond den Himmel einfach aufhält. Und das geht in diesem Jahr. Es ist ein bisschen nach Halbmond, aber der Perseus muss ja über dem Horizont stehen, damit man was sehen kann. Und das ist sowieso erst nach Mitternacht richtig gut der Fall. Und dann ist der Mond im Wesentlichen weg.
Und wem all das Astronomische völlig Schnuppe ist, den interessiert ja vielleicht zumindest, warum die Dinger Schnuppen heißen.
Ich würde jetzt fast sagen, dass es mir Schnuppe ist, aber es ist mir nicht ganz Schnuppe, ich weiß es nicht.
Vielleicht, weil es so langgezogen ist? Schnuppe ich halt früher oder das ist mir Schnuppe?
Früher gab es Kerzenscheren. Extra dafür da, das Ende vom Docht abzuschneiden, das keinen Kontakt mehr zum Wachs hat und nur vor sich hin glüht. Und wenn dieses kleine Ende, das sie Schnuppe nannten, wenn das dann runtergefallen ist, dann sah das so aus wie eine Sternschnuppe. Und da konntest du entweder schnell was drunter halten oder einfach die Augen schließen und ganz doll wünschen, dass nichts anbrennt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ha, wir hatten doch alle mal irgendeinen bescheuerten Ferienjob oder einen Studentenjob, oder? Ein bisschen Geld verdienen nebenher. Ich habe meinen Sommer lang Unkraut auf einem Apfelbaumacker gejätet. Also das waren so ganz, ganz kleine Apfelbäume, Sebastian, so hoch.
So Lilliputaner.
30 Zentimeter hoch, die sollten noch wachsen. Und das Unkraut war so einen halben Meter hoch. Und dann musste ich das Unkraut rausreißen damit und an die Seite bringen. Boah, war das schrecklich, es war so heiß. Was war dein schlimmster Ferienjob?
Mein schlimmster Ferienjob war an der Uni Mäusekacke aus Mäuseboxen wegmachen. Mäuse für die Forschung habe ich gehätschelt. Ja? Den ging es aber gut.
Den ging es gut, weil du die Kacke weggemacht hast.
Ja, und ich habe sie gefüttert und ich habe ihnen Wasser gegeben. Und es roch immer ganz gut.
Die Radiowissen. Es gibt bei Olympia wohl einen Job, der in puncto Langeweile mit meinen Erfahrungen beim Unkrautjäten mithalten kann. Sebastian, was ist das für ein Job?
Ja, es ist ein ganz großartiger Job, denn bei den Olympischen Spielen von Rio wachen am Beckenrand des Schwimmstadions doch tatsächlich Rettungsschwimmer darauf, dass mega Vollprofischwimmer wie Michael Phelps, der übrigens 19 Goldmedaillen hat, kurz vorm Ziel absaufen, um gerettet zu werden. Also, gute Nachricht für Paul Biedermann, der sich heute Nacht unserer Zeit voll und ganz auf seine 200 Meter Freistilfinale konzentrieren kann, ganz ohne Todesängste. Insgesamt wachen 8 Augen auf ihn. Ne? Also er hat Gold im Kopf, die Leute beobachten ihn, alles ist wunderbar. Jeder Rettungsschwimmer verdient während der Spiele übrigens 340 US-Dollar. Also während der ganzen Spiele.
Während der ganzen Spiele. Rettungsschwimmer im Schwimmstadion. Und wem haben wir das zu verdanken? Dem olympischen Reglement oder was?
Nein, ausnahmsweise ist das Internationale Olympische Komitee frei von jeglicher Schuld, denn ein brasilianisches Gesetz schreibt vor, dass an jedem öffentlichen Schwimmbecken von einer gewissen Größe Rettungsschwimmer parat stehen müssen. In Deutschland reicht es ja schon, wenn ein Rettungssanitäter für alle Fälle vor Ort ist. Maximale Absicherung gibt es bei Olympia aber nicht nur im Schwimmstadion, sondern auch beim Tauchen, Synchronschwimmen, Wasserball und beim Kajak. Der neuseeländische Schwimmer Matthew Stanley sagte dazu, waren Sie jemals auf Bali? Da sehen Sie Rettungsschwimmer, die den ganzen Tag auf ihrem Rettungsturm Bier trinken. Daran erinnert mich das.
Nochmal zurück zu meiner Apfelbaumgeschichte. Ja. Ne? Ich hatte dann da so ein kleines Radio, so ein quäkendes mit Batterie am Gürtel hängen und da lief den ganzen Tag RPR1.
Klein war das?
Das war so ein ganz kleines und es hat so getrötet, vor sich hingetrötet. Und zwar, das war wirklich der schrecklichste. Da ging kein anderer Sender rein.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was kann Donald Trump eigentlich? Habe ich mich heute mal gefragt. Also er kann zum Beispiel große goldene Buchstaben mit seinem Nachnamen auf Gebäude kleben lassen. Darin ist er top, aber wahrscheinlich werden auch viele sagen, ja, der kann wirtschaften, der kann Geld verdienen, der kann irgendwie auch investieren. Darin liegen die Trump-Kompetenzen. Und deswegen ist seine Rede heute beim Detroit Economic Club so wichtig gewesen. Seine Wirtschaftsagenda hat er in den vergangenen Monaten immer wieder vorgestellt. Senkung der Unternehmenssteuer, Abschaffung der Erbschaftssteuer, America first, die Jobs sollen zurück nach Amerika und Investitionen in die Infrastruktur. Aber wie der Präsidentschaftskandidat das alles umsetzen und bezahlen will, die Erklärung ist er bisher schuldig geblieben. Die Rede ist jetzt vorbei und eines ist aufgefallen, es gab eine Menge Störer. Er hat dann gesprochen.
And this is a direct quote. In other words, it's not from me.
Und dann wurde eben gestört, die Leute wurden rausbeordert.
Thank you. Very well planned out.
Und er hat dann gesagt, habt ihr alles gut durchorganisiert, weil wirklich alle paar Minuten ging es rund. Der Radio-Wissen-Korrespondent Thilo Kössler in Washington, Donald Trump, hatte bei dieser wichtigen Rede keine Ruhe und das, obwohl kein Baby geschrien hat, ne?
Ja, das ist wahr. Es sind zunächst tatsächlich Frauen gewesen, später dann aber auch Männer, die Zwischenrufen gemacht haben, ziemlich heftig, ziemlich laut. Sie sind dann recht unsanft nach draußen geführt worden. Ich weiß nicht, ob das wirklich organisiert war, so wie Trump das behauptet hat, aber es war zumindest so, dass es gestaffelt war, dass zu unterschiedlichen Schlagworten dann immer neue Zwischenrufe kamen. Aber ob das nun wirklich geplant war, ich weiß es nicht.
Die Wirtschaft ist sein Thema, mit dem er punkten will. Hatte Donald Trump konkrete Ideen, wie er alle seine Pläne bezahlen will? Das ist ja immer die Kritik der Demokraten, dass seine Vorstellungen nicht umsetzbar sind.
Also du hast ja gerade schon so ein paar Stichworte genannt. Steuerreform, Arbeiter sollen gar keine Steuern mehr bezahlen. Er möchte Unternehmenssteuer senken. Er möchte den ganzen Wust an staatlichen Vorschriften deregulieren. Er möchte Handelsabkommen kippen, TPP canceln, NAFTA neu verhandeln, Obamacare, die Gesundheitsreform Obamas außer Kraft setzen, ein riesiges Investitionsprogramm auf den Weg bringen. Es gibt Leute, die sich da schon mal drüber gebeugt haben und sich überlegt haben, was kostet der ganze Spaß eigentlich. Die Steuerausfälle alleine würden sich wohl zu einer Billion Dollar per anno addieren. Das wäre ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen des Landes. Alle gesamtwirtschaftlichen Eckdaten würden dramatisch schlechter werden. Die Staatsverschuldung, die Arbeitslosigkeit, die Verbraucherpreise. Ich zitiere einen Wissenschaftler der ehrwürdigen Brookings Institution, der gesagt hat, dieses Programm umzusetzen würde ein einziges Gemetzel im amerikanischen Staatshaushalt bedeuten.
Und er hat weiterhin nicht gesagt, wie er es machen will.
Nein, er hat einfach gesagt, wir machen das und wir machen das.
Jetzt ist es ja so,
wie er das machen will, hat er nicht gesagt, nein.
Donald Trump ist in einer schwierigen Phase seiner Kampagne. Konnte er sich denn nach all diesen Fettnäpfchen der letzten Wochen heute mal als seriöser Kandidat präsentieren?
Also er hätte wirklich eine Chance gehabt. Er hat ja ein verdammt schlechtes Bild abgegeben in der vergangenen Woche. Sein Wahlkampf zielte ja weniger auf Hillary Clinton ab in der vergangenen Woche als auf seine Parteifreunde von den Republikanern, die er heftig bekämpft hat. Da war kräftig Feuer unterm Dach bei den Republikanern. Tatsächlich hat Hillary Clinton in den Umfragen jetzt zwischen 8 und 12 Prozentpunkte Vorsprung. Das muss dramatisch sein für das Trump-Lager. Nur bei der Wirtschaftskompetenz, da liegen sie ungefähr gleich auf. Nur, da hätte er heute was draus machen müssen. Da hätte er wirklich ein bisschen Butter bei die Fische tun müssen. Da kam gar nichts. Es waren Absichtserklärungen und es waren vor allen Dingen wieder Hasstiraden auf Hillary Clinton. Und drittens, das hatte weniger mit Wirtschaft zu tun, als mit einem ganz aggressiven Amerikanismus, mit einem aggressiven Patriotismus und mit einem aggressiven Nationalismus.
Dieser Amerikanismus, dieser Patriotismus, wie hat er sich geäußert? Ich habe eine Stelle mitbekommen, wo er dann gesagt hat, wir holen die Jobs zurück nach Amerika und America first. War das die Stelle, die du meinst?
Das ist America first. Nein, es gibt noch andere Stellen. Er sagt, amerikanische Hände werden mit amerikanischem Stahl amerikanische Brücken und Straßen bauen und sie werden amerikanische Wolkenkratzer in den Himmel schicken. Das sind Töne, die natürlich bei den Leuten gut ankommen, die zu seiner Klientel gehören. Das ist der grumpy old white man, der böse alte Mann, an dem die Globalisierung vorbeigegangen ist, der seinen Arbeitsplatz verloren hat. Und das, was Trump da bedient, ist die Illusion, dass man Globalisierung einfach zurückdrehen könnte wie in alten Wecker. Er setzt auf völlig rückwärtsgewandte Strategien. Er setzt auf Kohle und Stahl, verfolgt das Bild vom ungelernten Industriearbeitern, der in riesigen Fabriken malocht und den amerikanischen Traum verwirklicht. Er hat kein einziges Wort gesagt über die kreativen Kräfte, die in diesem Land stecken. Was ist das für ein Wirtschaftsprogramm, in dem die neuen Technologien mit keinem Wort Erwähnung finden? Was ist denn für ein Programm, in dem das Schlagwort Silicon Valley zum Beispiel nicht einmal erwähnt wird, in dem neue Energien überhaupt nichts zum Tragen kommen? Er spricht von Kohle und Stahl, er spricht von Fracking, er spricht, ja, es ist im Grunde nichts Innovatives in diesem Programm.
Thilo Kößler in Washington, Dankeschön. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat heute die Pläne für seine Wirtschaftspolitik vorgestellt und das war die Radio Wissen Redaktionskonferenz am Montagabend. Mit dabei im Studio Sebastian Rahms.
Tschüss, schönen Abend.
Ich bin Ralf Günther, bye.
Die Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.